In San Francisco kann man sich schon ganz selbstverständlich von fahrerlosen Taxis durch die Stadt kutschieren lassen. Für uns klingt das noch immer nach Zukunftsvision, aber so fern wird diese Zukunft nicht mehr sein. Im Münchner Stadtteil Gern sollen noch in diesem Jahr autonom fahrende Busse zum Einsatz kommen. Erstmal noch ohne Fahrgäste, mit Sicherheitspersonal, später aber auch mit Fahrgästen. Das zeigt, unser Alltag, unser Leben wird immer mehr von künstlicher Intelligenz und Elektronik durchdrungen. Wo endet da der Mensch und wo beginnt das System? Haben wir noch die Kontrolle über diese Technologie oder hat die Technologie schon begonnen, uns zu formen? Fragen, die ich vor dieser Sendung mit Peter Dabrock besprechen konnte, Professor für systematische Theologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrates. Ich grüße Sie, Professor Dabrock.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn Sie jetzt in einem selbstfahrenden städtischen Bus in Erlangen oder München säßen, Professor Dabrock, was würde Ihnen als Ethiker da so durch den Kopf gehen? Oder haben Sie es sogar schon mal versucht anderswo?
Ich überlege gerade, ich bin ja in Düsseldorf und in Dortmund schon in solchen fahrerlosen und bei uns in Nürnberg natürlich auch fahrerlosen U-Bahn gewesen, aber das ist natürlich eine Vorstufe, weil die ja auf Schienen fahren. Was würde mir als Ethiker durch den Kopf gehen? Also wenn ich jetzt ein bisschen ironisch wäre, würde ich sagen, das werden die schon vorher gut geprobt haben. Und Sie haben es ja gerade auch in der Anmoderation schon gesagt, das sind Hunderttausende von Probekilometern, die gefahren worden sind, die in kontrollierten Umgebungen, die zunächst mit Sicherheitspersonal durchgeführt worden sind. Und das zeigt eigentlich nur mal wieder an einem weiteren Punkt, dass unser menschliches Leben von A bis Z komplett technisch durchdrungen ist. Und wir müssen halt Mechanismen finden, wie wir in die jeweiligen und dann eben auch die neuen Systeme Vertrauen einbauen, damit möglichst viele Leute selber dann auch Vertrauen in die Systeme haben. Das ist, glaube ich, das A und O.
Das klingt ein bisschen anders als das, was Sie 2018 gesagt haben. Sie waren da Vorsitzender des Ethikrates. Damals haben Sie noch vor dem frühen Einsatz von selbstfahrenden Autos gewarnt. Ist jetzt die Zeit reif geworden?
Das ist interessant. Jetzt hätte ich beinahe ironisch wieder gesagt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nein, das, was ich jetzt sage, ist ganz in der Linie dessen, was ich 2018 gesagt habe. 2018 hat sich das bei mir auch darauf bezogen, dass wenige Jahre davor Google tatsächlich quasi auch wie so eine Werbemaßnahme in einem sehr kontrollierten Bereich ein Fahrzeug eingesetzt hat, bei denen sie das Lenkrad rausgenommen haben und dann, um das Ganze noch mal dramatischer zu gestalten, auch einen blinden Mann reingesetzt haben. Und dann ist das von A nach B gefahren. Und das würde ich sagen, das ist eben so ein disruptives, also krachknackendes Verfahren. Und ich glaube, das wird kein Vertrauen erzeugen. Vertrauen erzeugt man meines Erachtens darin. Und deswegen, glaube ich, ist das in Linie dessen, was ich heute sage, zu dem, was ich damals gesagt habe. Wenn man peu à peu, im Fachwort inkrementell, den Fortschritt durchführt, also immer mehr Assistenzsysteme um den Menschen herum baut, sodass der irgendwann sich fragt, was soll dieses runde Ding vor mir? Das brauche ich doch gar nicht. Ja, und dann wächst Vertrauen, aber nicht auf eine Art, indem man Menschen in eine völlig ungewohnte, fremde Umgebung hineinbringt. Und deswegen würde ich sagen, so sollte man zumindest bei uns in unserem Kulturkreis versuchen, Vertrauen zu generieren.
Ist ja inzwischen auch schon wieder 8 Jahre weitergegangen. Es gab aber und gibt wahrscheinlich immer noch dieses berühmte Beispiel, dass ein Auto einen Menschen überfahren muss, um beispielsweise nicht in eine Menschenmenge zu rasen. Das ist ein ethisches Dilemma, sehr theoretisch zugegeben, aber immerhin möglich. Frage ist ja, wie viel ethischen Kompass können Techniker und Ingenieure überhaupt in selbstfahrende Autos implementieren?
Ja, das war vor 10 Jahren die große Debatte. Da gab es auch von MIT, einer Spitzenuniversität der Welt, eine freigeschaltete Webseite The Moral Machine, wo man 100.000 Varianten wählen konnte. Also die alte Oma gegen die junge Frau, die einen Kinderwagen vor sich herfährt. Wen Maschine sollst du mehr oder eher überfahren und wen nicht? Also zunächst, glaube ich, tut man nie einer Sache einen Gefallen, wenn man mit sogenannten Hard Cases, also irgendwelchen Dilemmata-Situationen, versucht, allgemeine Moral festzulegen. Das ist schon im Begriff drin. Dilemma heißt eben, das wird sich nicht eins zu eins auflösen lassen. Und diese Situation hat ja nicht nur die Maschine, die hätte eben auch ein Mensch. Und die Ethikkommission, die schon vor 10 Jahren in Deutschland sich des Themas angenommen hatte, hatte meines Erachtens die richtige Variante zu sagen, wir dürfen hier nicht irgendwelche diskriminierenden Faktoren in die Maschinen einbauen. Was anderes wäre vielleicht, ob man selber, wenn man in dem Fahrzeug sitzt, sich überlegt, ob man da noch einzelne Spezifizierungen durchnehmen kann. Denn ein anderes Problem ist ja, opfert man mehr die Personen auf der Straße oder sich selbst. Also wenn ich sehe, es habe je 2 Leute vor mir, die ich überfahren können müsste und daneben ist ein Baum. Ja, also das wäre ein Punkt, aber auch das sind so super Spezialfragen und ich habe den Eindruck, dass die Technik, wie sie sich jetzt weiterentwickelt, tatsächlich versucht, solche Situationen möglichst zu vermeiden, dass eben tatsächlich durch ein solches Maß an Sensoren, wie es das vermutlich in dieser Art vor 10 Jahren noch gar nicht gab, als wir diese ersten Diskussionen hatten, so etwas zu verhindern. Und dann gibt es immer die letzten Situationen, wie im Leben jetzt schon, wo man nicht eine finale Lösung findet. Aber da muss man eben auch ehrlich sagen, wenn das Maß der Sicherheit, das autonomes Fahren bringen könnte, so signifikant höher ist, als wenn Menschen es machen, dann stellt sich eben die Frage, ob man dann doch nicht auf so eine Technik setzen sollte, ohne deshalb freies Fahren unmöglich zu machen.
Aber Sie haben es angedeutet, es kann ja dann trotzdem zu Situationen kommen, wo ein Unfall passiert mit einem Fahrzeug, das autonom gefahren ist. Wer trägt denn dann die Verantwortung? Ist es das KI-System, das die Verantwortung trägt oder der Entwickler oder die Betreiberfirma?
Ich finde Ihre Frage deswegen so wichtig, weil in der Frage, glaube ich, das, was wir eben schon einmal kurz angesprochen hatten, nämlich was schafft Vertrauen, angesprochen ist. Wenn es so wäre, dass in einem Schadensfall der Geschädigte am Ende leer ausginge oder lange, lange auf seinen Schadensersatzanspruch, das können ja zum Beispiel auch gesundheitliche Dinge sein, warten müsste, weil sich die Versicherungen von Fahrer, von Halter und von Hersteller nicht einigen können, dann wäre das ganz schlimm. Das würde das Vertrauen in solche technischen Entwicklungen, ob sie gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt, von Anfang an zerstören. Von daher, glaube ich, ist das der erste wichtige Schritt, dass man dafür sorgt, dass die Geschädigten wirklich möglichst schnell zu ihrem Recht kommen. Und dann haben wir unterschiedliche Stufen von Assistenzsystemen, hochassistiven Systemen hin zu dann den autonomen Systemen. Und dort haben wir bisher schon einen relativ ordentlichen Mix zwischen dem, was ich gerade genannt hatte, Fahrerhalter und Herstellerverantwortung. Und man kann sagen, umso autonomer ein Auto wird, umso mehr wird der Hersteller in die Verantwortung kommen und die Beweislast kippt auf jeden Fall zu ihm, umso mehr es nur um Assistenzsysteme sich handelt und vor allen Dingen dann auch in der Betriebsanleitung eben drin steht, dass in den Situationen der Fahrer übernehmen muss, umso mehr eben dann auch der Fahrer respektive der Halter.
Aber ich habe Sie richtig verstanden, je klarer die Verantwortung, desto höher auch das Vertrauen auf Seiten der Nutzer.
Je klarer die Verantwortungszuschreibung in einer nicht zu bestreitenden Mixtur, die wird es ja immer geben, das ist ja der Sinn der ganzen Sache, dass es sich um eine Mensch-Maschinen-Interaktion handelt. Also sind auch verschiedene Partner, wenn man so will, dieses autonomen Fahrens beteiligt. Und entsprechend muss dann austariert werden, wer eben die primäre Verantwortung trägt. Aber das sind Dinge, die uns im Haftungs- und Zivilrecht nicht unbekannt sind, weil wir so etwas ja, ich sagte es ja schon, durchtechnisierte Welt in vielen anderen Bereichen auch schon haben.
Wenn jetzt alles immer technischer wird, stellt sich die Frage, wo bleibt die Menschlichkeit? Kann man die programmieren? Sowas wie Moral?
Mir wäre ein Punkt wichtig, dass wir nicht nur auf das schauen, wenn Sie nach der Menschlichkeit fragen, wo potenzieller Schaden ist, sondern auch so verstehe ich Ethik, es geht auch um Ermöglichung. Das heißt, wo gewinnen wir beispielsweise mehr Menschlichkeit, indem wir bestimmte Aufgaben, die uns stressen, zum Beispiel, die keine Freude bereiten, an Maschinen abgeben. Oder wo gewinnen wir Autonomie beispielsweise vor dem Hintergrund, dass wahrscheinlich eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen für uns in Deutschland, jedenfalls die Stadt-Land-Differenz ist, dass Menschen plötzlich sagen, hey, ich kann auf dem Land wohnen bleiben, auch wenn ich älter werde, nicht mehr so mobil bin, weil mir eben ein autonomes Fahrzeug hilft, eben auch die Möglichkeiten der Stadt wahrzunehmen, ohne dass ich auf den einmal am Tag kommenden Bus warten muss. Ja, also da die Chancen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier zu sehen, auch wenn man jetzt beispielsweise an München denkt und die explodierenden Mietpreise, das und gleichzeitig viel Leerstand in den ländlichen Bereichen, dass man da das wird nicht das einzige Mittel sein, aber ein Mittel hat, um dieser gesellschaftlichen Herausforderung zu begegnen. Also von daher kann mit einer Technisierung in einem Bereich viel mehr Menschlichkeit in einem anderen ermöglicht werden.
Vorausgesetzt, wir lassen diese Technisierung auch zu. Deutschland ist jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass wir wahnsinnig mutig sind in dieser Richtung. Vielleicht auch, weil wir in der Gesellschaft doch sehr viel mehr Wert auf Datenschutz legen als beispielsweise die USA. Ist das eine Bremse, wie es viele sehen, oder ist diese Vorsicht auch durchaus berechtigt?
Also was die Zurückhaltung von Deutschland anbetrifft, glaube ich, muss man das bisschen noch mehr differenzieren. Von der rechtlichen Lage, noch nicht von den technischen Möglichkeiten, aber von der rechtlichen Lage haben wir eines der modernsten Gesetze weltweit für die potenzielle Einführung autonomen Fahrens. Aber richtig ist das, was Sie sagen. Wir haben gleichzeitig auch eine Mentalität, die gerade mit Blick auf Fragen des Datenschutzes häufig einen Bremscharakter hat. Das ist aus meiner Sicht jetzt kein Plädoyer gegen Datenschutz, aber wir müssen Datenschutz tatsächlich für dieses KI-Zeitalter nochmal ganz neu denken als Datensouveränität. Und ich glaube, da liegt noch sehr viel vor uns als Aufgabe. Aber in Deutschland, wo es im Übrigen eine relativ hohe Technikfreundlichkeit gibt, das zeigen alle Untersuchungen, Technikradar, Wissenschaftsbarometer, wird dann die Akzeptanz steigen, wenn man den großen Nutzen der Sache erkennt. Und ich glaube, ich hatte ja ein Beispiel gerade genannt, der ist unbedingt da. Ich würde gleichzeitig aber auch immer damit rechnen, das Auto ist des Deutschen liebstes Kind, dass viele Menschen weiter gerne auch Auto fahren und genauso ein Mischverkehr, der sehr spezifische Herausforderungen hat. Ein Teil ist autonomes Fahrzeug, ein Teil sind Menschen, vielleicht älter werdende Menschen. Das werden wir weiter lange haben und den müssen wir verantwortlich gestalten. Und dann bin ich ganz zuversichtlich mit dieser Technologie.
Vielleicht wird ja auch das Selbstfahren irgendwann in Jahrmärkte ausgelagert und alle, die fahren wollen, können sich dann vergnügen. Aber
ich befürchte, das wird so lange dauern, dass zumindest ich sagen kann, ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben.
Unabhängig davon ist es doch so, je mehr wir als Gesellschaft der künstlichen Intelligenz überlassen, desto weniger müssen wir oder werden wir selbst entscheiden. Was macht das mit einer Gesellschaft?
Ich bin gar nicht sicher, ob wir weniger entscheiden. Ich glaube, die Entscheidungskriterien, Parameter und Ziele verschieben sich. Das ist, wenn man in die Geschichte der Menschheit zurückblickt, eigentlich sehr häufig so gewesen. Es kommt in bestimmten Bereichen zu einem Verlust von Kompetenzen. Dafür werden in anderen Bereichen Kompetenzen neu gebildet werden. Und ich glaube, dass gerade dieser Bereich von künstlicher Intelligenz uns dazu auffordert, viel mehr über wirklich so klassische Bildungsthemen, Urteilsfähigkeit, Differenzbewusstsein, Zweideutigkeit, Sensibilität nachzudenken. Und jetzt gerade, wenn man jedes Buch zack, zack zusammenfassen lassen kann, um ein Gespür dafür zu bekommen, welchen Genuss es bietet, welche Lust es bereitet und auch manchmal anstrengend ist, etwas zu lesen, mit anderen Sachen zu besprechen, weil das die Maschine eben so nicht rüberbringen kann. Das müssen wir versuchen, in unserer jetzigen Generation, aber auch in unserer Kindergeneration weiter rüber zu bekommen. Und wenn wir diese Urteilsfähigkeit weiter stärken unter den neuen Mitteln, dann bleibe ich doch auch bei allen Herausforderungen, die ich sehe, optimistisch.
Kommen wir noch mal kurz zurück zum Thema Mobilität. Sie sagen da, Zitat, wenn die Politik jetzt den Schuss nicht gehört hat, dass man wegkommen muss von fossilen Energieträgern, dann kann ihr nicht mehr geholfen werden. Wir müssen endlich im Zeitalter der Elektromobilität ankommen. So richtig offen scheinen die Ohren der Regierung in der Hinsicht nicht zu sein, oder?
Ja, bei vielen Dingen, wo sich Reformen aufdrängen und sie nicht geschehen, denke ich mir manchmal, offensichtlich geht es uns immer noch zu gut, als dass wir meinen, dass wir immer noch sehr viele Alternativen hätten. Also ich bin gegen das Wort alternativlos, aber es scheint mir einen ganz klaren Pfad zu geben, wo alle, die sagen, das könnte man noch irgendwie anders machen, also jetzt in unserem Feld gerade mit dem Zauberwort Technologieoffenheit argumentieren. Aber wenn man auf die Effektivität der Alternativen guckt, ist sehr, sehr klar, ist egal, wie technologieoffen das ist, dann wundere ich mich schon. Und was mich am meisten beunruhigt, ist als Vater auch von 4 Kindern, wie nicht nur sorg, sondern achtlos eben auch mit der Zukunft unserer Kinder umgegangen wird. Und es wirkt sich ja am Ende, das merken wir ja jetzt auch schon, eben auch Demokratie praktisch aus. Und das bereitet mir in dieser toxischen Mixtur einfach große Sorgen. Und ich hoffe einfach, dass diese Krise nochmal deutlich macht. Sonnen- und Windenergie haben wir in jedenfalls gerütteltem Maße hier vor Ort. Und das andere muss durch die Straße von Hormus. Und wenn die wieder frei werden sollte, dann durch ein paar andere Straßen noch hindurch. Das ist offensichtlich, dass das ein in diesen geopolitischen, geoökonomischen Situationen einfach leider eine Sackgasse ist.
Wenn Sie den Satz zu Ende führen müssten als Ethiker, jetzt ist die Chance, Punkt, Punkt, Punkt.
Endlich das umzusetzen, von dem wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren wissen, in welche Richtung es gehen müsste.
Sofern Sie und ich es erleben, freuen Sie sich auf ein Zeitalter, in dem wir nicht mehr selbst fahren, sondern nur noch gefahren werden?
Ich würde das nur noch streichen. Ich bin, gebe ich zu, leidenschaftlicher Autofahrer. Ich fahre wahnsinnig gerne. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass ich älter werde und finde es eine ganz tolle Vorstellung, auch angesichts dessen, dass ich Gott sei Dank noch wahnsinnig neugierig bin, wahnsinnig viel zu tun habe. Wenn ich mal die Möglichkeit hätte, mich fahren zu lassen, denn auch wenn ich einen wunderbaren Job habe, aber der Universitätsprofessor hat keinen Chauffeur. Und von daher fände ich das eine tolle Möglichkeit, autonom fahren, sich fahren zu lassen und gleichzeitig aber so meine Kräfte das mir noch ermöglichen, auch selber noch zu fahren.
Fahrerlose Kleinbusse. In München sollen sie noch in diesem Jahr getestet werden. Einschätzungen zum autonomen Fahren kamen vom Ethikexperten und Theologen Professor Peter Dabrock. Herr Dabrock, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.